Hey, ich bin Alex, du hörst Digitale Optimisten und heute sprechen wir mit dem Mann, der laut Manager Magazin Deutschlands unbekannteste Gründergeschichte schreibt. Es ist René Ruhland, Gründer von MyPoster, und ich muss ehrlich sagen, dieses Gespräch hat mich richtig inspiriert. Denn die nächsten 60 Minuten, die rufen dir zu, geh deinen eigenen Weg, denn genau das hat René mit MyPoster gemacht. Wir reden über seine völlig unorthodoxe Gründergeschichte, die von vielen Prinzipien geleiteten Entscheidungen gezeichnet ist. René hat zum Beispiel bis heute kein Geld von Investoren angenommen, bei einem Umsatz von 100 Millionen Euro. Wir waren uns gleich sympathisch und das zeigt dieses Gespräch, glaube ich, auch. Und natürlich pitchen René und ich insgesamt 3 Geschäftsideen, die du klauen solltest. Bevor ich jetzt zu lange rede, direkt ab ins Gespräch. Hier ist mein Gespräch mit René Ruhland, Gründer von MyPoster. René, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich glaube, viele, vielleicht sogar der allergrößte Teil aller Hörer, kennen MyPoster. Letztlich sind es eigene Bilder, die man geschossen hat. Man kann sie als Wandbilder, Fotobücher, Fotokalender oder Karten von euch geliefert bekommen. Was vielleicht aber nicht viele wissen, ist, wie das Ganze angefangen hat, nämlich als Importeur von Ölbildern von alten Meistern aus China. Und die hast du erst in einem alten Laden in Saarbrücken und dann aus dem Kofferraum deines Autos an einen Möbelhändler verkauft. Das finde ich schon spektakulär. Was für ein toller Start ins Gründerleben. Und da lass mich da mal einen Aspekt rausgreifen, denn du hast in einem Interview gesagt, wenn du 5-mal am Tag von einem Möbelhändler verwiesen worden bist, rausgeworfen bist, dann hast du gesagt, I'll call it a day. Ich fahre nach Hause. Das war's. Ja. Was war das für, nehmen wir uns mal mit, was war das für eine Erfahrung damals, als du mit deinem Auto voller Ölbilder von Möbelhändler zu Möbelhändler gefahren bist?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin gern Auto gefahren. Das hat schon mal geholfen, weil ich immer recht viel gefahren bin. Aber das mit dem Rausschmeißen war tatsächlich so, ja gut, ich habe damals, es war ja, war natürlich alles Kaltakquise und kannte keiner, wir hatten auch keine Marke oder nichts. Am Ende war ich eine One-Man-Show und ich hatte eben diese Bilder importiert, musste die dann halt auch verkaufen. Und dann bin ich hingefahren, große Möbelhäuser, kleine Möbelhäuser. Ich hatte immer unterschiedliche Strategien. Manchmal hatte ich Bilder schon mit dabei, unterm Arm, und manchmal bin ich erstmal als Kunde rein und habe mir mal so die Situation angeschaut, was hier so passiert. Und dann bin ich rein und habe erstens gesagt, ich würde mal gerne mit dem Einkauf sprechen oder wer hier verantwortlich ist fürs Einkaufen. Und dann habe ich versucht, die zu überzeugen, dass sie mir direkt was abkaufen. Aber es ist wirklich, also Kaltakquise at its best, und es war irgendwann wirklich so, dass ich nach 5-6 Mal am Tag, wo ich rausgeschmissen war, habe ich einfach gesagt, nee, das ist, jetzt ist gut, morgens ein neuer Tag, und dann bin ich nach Hause gefahren.
Aber du hast doch da bestimmt wahnsinnig viel gelernt, oder? Also hast du dann irgendwann so eine Tour gehabt, dass du, oder so eine Art gehabt, dass du sagst, okay, die Person sieht eher so aus, der pitche ich jetzt das so, und die Person ist eher so, also bist du zum richtigen Seller geworden?
Also ich würde sagen, ja. Man glaubt es nicht, aber man verkauft wirklich gut, wenn man kaltakquisenmäßig da reingeht. Also es ist nicht so, als würde man da angeschrien oder so. Also ab und zu schon, aber meistens sagen wir mal nicht. Da lernst du wahnsinnig viel. Also ich habe meiner Frau gesagt, meine Kinder müssen es auch irgendwann mal machen. Weil du härtest ab, du verlierst Scheu zu fragen, weil auch sind Menschen ja schwer einzuschätzen. Es war jetzt nicht so, als hast du die Leute angeschaut und wusstest genau, wie sie reagieren. Manchmal waren die auch mega grumpy und haben dann nett reagiert und haben dir was abgekauft. Daher, glaube ich, habe ich so fürs Leben schon viel gelernt. Ja.
Es gibt ja die These, dass man in seinem Leben oder in seinem Unternehmertum Leben so und so oft Nein hören muss, um dann irgendwann so besser zu werden, um dann ein Ja zu hören oder ein Ja zu provozieren, ein Stück weit. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich einen großen Anteil an Neins gehört in deinem Leben.
Ja? Ich habe mehr Neins als Ja gehört, auf jeden Fall.
Ja. Das ist cool. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du eine gewisse Resilienz und Kaltschnäuzigkeit du da gelernt hast. Und dann hast du dir irgendwann gesagt, Mensch, ich habe keine Lust mehr auf den Kofferraum, ich muss es irgendwie anders machen. Und daraus ist mein Poster geworden. Was war das? Gab es da so ein triggerndes Element? Weil ich glaube, so schlecht lief das ja gar nicht, dein Verkauf
aus dem Kofferraum. Es waren eigentlich zwei Elemente. Also ein Element war definitiv, das, mir war schon klar, dass das sollte, also ich wollte schon irgendwie richtiger Unternehmer werden. Das heißt, mir war irgendwie schon zwischendurch klar, dass ich was suche oder was sozusagen einfach weitergehen sollte. Und das hat natürlich nicht so wirklich skaliert. Das hat auf mich selber skaliert und es lief auch gut. Also was heißt lief gut, aber das hatte dann schon, wir hatten schon ein paar Millionen Umsatz im Jahr, was gar nicht so schlecht ist.
Gigantisch ist, oder?
Also das war echt gut. Aber eigentlich war das Hauptproblem, dass wir durch den Handel oder ich mich nicht mehr so wirklich als Unternehmer gefühlt habe. Desto besser die Geschäfte liefen, desto mehr Listungen wir hatten. Wir hatten dann sehr viele, fast würde ich jetzt mal sagen, behaupten, die ganz großen Listungen. Man braucht mal eine Listung, um jetzt beim Möbelhaus zu verkaufen. Und die hatten wir doch recht viele über die Jahre, über die ein, zwei Jahre konnte ich viele Listungen bekommen. Aber am Ende haben die diktiert, was du lieferst, wie du lieferst. Vor allem haben die aber auch diktiert, wann sie zahlen. Mhm. Und dadurch, dass wir weiterhin Importgeschäft hatten, mussten wir ja jeder, der jetzt mit Asien arbeitet, weiß das, die werden ja immer meistens upfront bezahlt. Und die Möbelhäuser haben ja heutzutage doch relativ lange Zahlungsziele. Ich sag mal, angefangen von 45, aber ich glaube, Standard damals bei mir war schon 90, 180, 120. Das heißt, eigentlich mit jedem Wachstum brauchte ich mehr Cash. Und dann habe ich gedacht, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich wirklich eigentlich nur gesucht, okay, wie kriege ich das sozusagen anders geregelt? Und dann habe ich gesagt, komm, wenn du online gehst, hast du zumindest mal die Kohle upfront. Und dann wird es funktionieren. Und dann haben wir aber ja das Geschäftsmodell umgedreht. Wir hatten ein zweites Problem, dass wir natürlich immer die falsche Ware auf Lager hatten. Dadurch, dass wir nicht on-demand produziert haben, sondern in Asien vorbestellt, waren halt die Bestseller logischerweise immer aus. Und du hast ja einen relativ weitläufigen Zyklus, also wenn du bestellst bis zum Verkauf. Und dann haben wir gesagt, okay, da das auch mühsam ist, lass uns den Weg gehen, dass der Kunde sein eigenes Bild mitbringt, weil dann haben wir das Problem auch noch weg. Mhm. Und so kam es dann eigentlich. Und dann haben wir, 2010, mein Bruder und ich damals dann daraus die Mapusta gegründet.
Ja.
2010, ja.
Und ich glaube, die ersten Tage, die waren mit Sicherheit spannend. Jetzt hast du ja natürlich schon ein Unternehmen aufgebaut, hast vielleicht auch eine kleine Kriegskasse, ja, also kannst du es da schon vielleicht ein bisschen finanzieren. Und jetzt gehst du trotzdem ja an, du hast jetzt zwei Stellschrauben genannt, die du neu machst, also Direct-to-Consumer, ja, nicht mehr an die Möbelhäuser und diese Komponente, okay, es sind keine fertigen Produkte, kein Van Gogh oder Dali oder was auch immer, sondern es war dann halt das Bild von einem Enkel, was du dann der Oma schenken kannst oder sowas, ja, als Fotobuch. Das waren ja zwei große Veränderungen und dann seid ihr damit live gegangen und ich habe auch gesehen, dass der Anfang gar nicht so gut lief. Wie war das Ganze am Anfang? Erzähl mal.
Da lief gar nichts gut. Also zum einen genau war das ja ein total radikaler Shift. Wir haben dann gesagt, wir gehen online, hatten keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing oder von irgendwas. Ich habe ja auch nicht Software-Ingenieur studiert, also ich bin ein ganz normaler BWLer. Und das heißt, habe ich mich erstmal damit beschäftigt, okay, wie geht das, wie können wir das tun? Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir Software selber schreiben müssen, weil wir aus einer Customization-Perspektive schon so viel machen wollten, dass es dann auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Und in dem Zuge haben wir dann auch relativ klar gesagt, dass wir auch eine Produktion aufbauen, weil wir auch gemerkt haben, okay, das, was wir wollen, produziert uns eigentlich keiner. Das war jetzt nicht so, als hast du da Produzenten gefunden, die in Losgröße 1 für einen anständigen Preis dir das Ding durchgeschleust haben. Das heißt, wir haben von vornherein auch die Produktion mit aufgebaut, haben aber dann den Handel eigentlich weiterlaufen lassen. Also ich habe den Handel abends bedient meistens, tagsüber die Myposter gebaut oder dran gearbeitet und das Handelsgeschäft weiterlaufen lassen. Und ich hatte so mit mir selber so ein Agreement, dass ich sage, okay, immer wenn die Myposter ein bisschen wächst, dann stoße ich immer wieder einen Handelskunden ab. Das haben wir dann auch so gemacht. Aber das hat lange gedauert. Also wir hatten zum Glück keinen Tag ohne eine Bestellung. Im Notfall habe tatsächlich ich bestellt. Aber das lief nicht gut. Also am Anfang, die ersten Jahre waren natürlich extrem zäh. Also ich glaube, das Anfangsjahr das allererste Jahr, da haben wir, ich glaube, gerade mal irgendwie 200.000 Euro Umsatz gemacht. Auftragseingang. Ja.
Gab's da so, also was hat dich dann am Laufen gelassen? War es dein Glaube? War es dein Bruder oder irgendwelche Signale vom Markt? Warum hast du nicht gesagt, komm, fuck it, ich mach wieder Ölbilder? Das läuft besser.
Zum einen habe ich eine recht hohe Resilienz, mich kriegt man nicht so schnell kaputt. Ich habe es einfach schon geliebt. Ich liebe Unternehmertum und ich habe mir gedacht, okay, wenn du das hinkriegst, dann kannst du skalieren. Dann bist du weg vom Handel, wo du wirklich ja am Ende, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals hattest du sehr starke Einkaufsmächte dort. Sag mal, wo eine Person entschieden hat, ob du jetzt an dem, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und das wollte ich auch nicht mehr. Ich wollte keine Abhängigkeit mehr. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt da tausende Kunden vorne habe, dann habe ich das auch schon weg und kann mich dann eigentlich ums Kerngeschäft kümmern. Und ich war da recht zuversichtlich. Ich hatte keine, aber ich bin wirklich sehr naiv bei sowas. Ich bin auch heute noch naiv. Ich habe eine Grundnaivität als Unternehmer und die ist auch gut, dass ich die habe.
Und gab es so einen Moment, vielleicht nach den ersten Jahren, wo du so gemerkt hast, okay, der Anfang war nicht gut, aber jetzt geht's los. Also manchmal hat man ja so einen magischen Moment, vielleicht so eine Erkenntnis, ja, dass man denkt, oh Moment mal, hier ist irgendwas, vielleicht eine Nische, die man anfängt zu bedienen oder so, wo es angefangen hat, loszugehen.
Ja, wir hatten dann, es war so ungefähr nach 2 Jahren, würde ich tippen, da habe ich irgendwann mal zu meinem Bruder gesagt, ich glaube, wir kriegen das hin. Weil wir gemerkt haben, dass wir auf einmal an andere wieder, es war so zweites Weihnachtsgeschäft, am ersten nicht, hatten wir noch keine Kunden, aber beim zweiten Weihnachtsgeschäft haben wir gemerkt, oh krass, unterjährig haben die Kunden nicht so oft wieder bestellt, aber dann im Weihnachtsgeschäft sind sozusagen unsere Bestandskunden gekommen und dann habe ich gedacht, okay, krass, wenn wir das sozusagen jetzt weiter skalieren und weiter aufbauen, dann müsste es eigentlich im nächsten Jahr zumindest mal gut funktionieren. Und das hat man dann gemerkt, das war, ich würde es nicht sagen von heute auf morgen anders, aber du hast schon innerhalb von 4 bis 5 Monaten realisiert, dass es funktionieren, wenn du so weiterarbeitest, dass es funktionieren wird. Mhm. Wir hatten aber ja damals andere, damals kamen ja auch wahnsinnig viele Player immer links und rechts noch rein. Das war heute ja gar nicht mehr. Heute sind wir ein sehr konsolidiertes Geschäft eigentlich, oder zumindest, wenn wir drauf gucken. Aber früher hatten wir bestimmt 30 oder 40 mehr Konkurrenten. Also wirklich, das war Wahnsinn. Da hat auch jede Druckerei damals, die Offset-Druckereien sind ja ein bisschen gebeutelt worden auch online, von Internet, aus dem Internet. Und die haben dann auch ihre eigenen Online-Shops aufgemacht und versucht sozusagen Leinwände oder Poster zu verkaufen. Das war uns einfach viel gewährt. Ich glaube, damals schon war es so, dass wir durch das Schreiben der eigenen Produktion Vorteile hatten, was andere nicht hatten. Wir hatten eine gute Durchlaufzeit damals schon, auch wenn wir nur 1, 2 unterschiedliche Materialien hatten. Ja.
Das heißt, musstet ja am Anfang schon ein paar Entscheidungen treffen. Ich glaube, eine mag es gewesen sein, zu inhausen, ja, selber eine Produktion zu machen. Und ich glaube, ihr habt auch viel auf Tech gesetzt.
Ja.
Waren das die zwei Entscheidungen, die du dann am Ende nicht bereut hast?
Ja, beide. Beide sind heute, glaube ich, so, dass wir ohne beide nicht da wären, wo wir heute sind. Ich glaube auch nicht mehr uns gäbe es nicht mehr. Wir hatten bei Software hatten wir einfach wahnsinnig viel Glück, weil mein jetziger CTO, den habe ich damals, den Max, in einem Café getroffen. Der wurde mir mein Freund empfohlen und hat gesagt, red mal mit dem, wenn du einen Online-Shop bauen willst. Und der ist heute auch noch unser CTO und ohne Max gäbe es das auch alles nicht, weil wir damals schon so stark sozusagen gesagt haben, okay, wir müssen eigene Software bauen, so dass wir diese Personalisierungsgrad, den wir hinbekommen wollen, tatsächlich auch realisieren können. Und bei der eigenen Produktion war es auch so, dass wir am Anfang, glaube ich, noch gegangen, bei dem einen oder anderen Artikel, wie so ein Poster, hätte man noch aus produzieren können, aber spätestens, wenn du in komplexere Produkte gehst, gerahmte Produkte, oder andere Themen, da hast du eigentlich keine Produzenten mehr in Deutschland, wo du hingehen kannst, die dir eine Losgröße 1 dann auch wirklich herstellen. In der Qualität, wie du es willst, in der Geschwindigkeit und dann auch für den Preis.
Wie wäre das gewesen, hättet ihr damals 2009, 2010 mit Investoren gegründet und die hätten das gesehen, euer Wachstum, ihr hättet es nicht gegenfinanziert mit eurem Legacy-Handels-Company, sondern ihr hättet einfach auf externes Geld gesetzt. Ja, also wäre es dann einfach vorbei gewesen? Oder also wie wäre die Geschichte gelaufen, hättet ihr euch damals auch mit dem Thema Bootstrapping anders entschieden?
Gute Frage. Habe ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht. Ich bin heute natürlich extrem dankbar, dass das nicht so war, dass alle Weichen, die ich genommen habe oder alle Wege mich nicht dazu verführt haben oder ich auch nie die Gelegenheit hatte, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass es uns heute noch so geben würde nach 10 Jahren.
Was wäre passiert? Also wärt ihr verschmolzen, wärt ihr an der Börse, wärt ein Spack gekommen, hätte euch irgendwie an die Börse, was glaubst du?
Ich glaube, wir wären, ich denke, am Ende wären wir vielleicht irgendwo in einem Strategen verschmolzen. Denke ich mal. Kann ich mir gut vorstellen. Aber also, schon halt, wie die Zyklen halt sind, schon vor 4 Jahren dann.
Ja klar. Wenn nämlich der Venture Capital Fund ans Ende kommt, eine Distribution will, also eine Verteilung an seine Limited Partner, dann ist es irgendwann soweit, ja. Ich glaube, was viele nicht, was vielleicht, ich meine, viele kennen, glaube ich, MyPoster, aber was vielleicht viele nicht wissen, ist die Größe, die ihr mittlerweile erreicht habt. Ja, 2018, zumindest sind die Zahlen, die ich gelesen habe, wart ihr noch bei circa 30 Millionen Umsatz, habt dann auch ein paar Übernahmen gemacht. Und jetzt, zumindest die letzten Zahlen, auch Corona war, glaube ich, ein Boom, ja, für das Fotobuchgeschäft. Ja. Höre ich immer so 100 Millionen Euro Umsatz und die Marke, um die ihr euch bewegt. Also, wie ist es denn, so eine Company von, weißt du, so aufzubauen? Also, du hast jetzt schon ein paar Entscheidungen beschrieben, aber dieser Ameisenhügel, der ist immer unter dir doch immer größer geworden, oder? Wie hast du das? Ja. Wie hast du die Company aufgebaut? Ja, weißt du, was ich meine? Wie so Willy Coyote in so einem Acme-Film, ne? Der Ameisenhügel wird immer größer, ja. Und du sitzt weiter on top und hast plötzlich 100 Millionen Euro unter dir.
Ja, ich, ist eine gute Frage. Ich betrachte das gar nicht so. Wir haben, für mich ist es am Ende immer noch Unternehmertum, wie es früher war. Natürlich ist es alles größer geworden. Aber dadurch, dass wir immer noch frei entscheiden können und hier reinlaufen und unsere einfach quasi unsere Vision weiterleben, verspüre ich nicht so eine Riesenveränderung. Natürlich sind es mehr Prozesse und dies und jenes, aber am Ende ist es weiterhin, sagen wir mal, ein größeres Unternehmen, ja. Aber es hat trotzdem noch eine ähnliche Energie. Und da hilft mir wirklich auch wieder meine Naivität, weil ich verspüre da auch keinen Druck. Ich habe früher keinen Druck verspürt und verspüre heute auch keinen Druck. Ich wache morgens auf, bin intrinsisch motiviert. Ich habe strategische Ziele, ich habe eine Vision, an der arbeite ich dran. Und das will ich erreichen. Und ich habe so das Gefühl, wenn man, ja, das wird um einen größer, aber es ist nicht so, dass sich deswegen extrem viel verändert. Kommt aber ein bisschen drauf an, würde ich heute behaupten, wie man auch hirrt und wie man dann auch einstellt. Mhm. Also wir haben uns immer, ich habe zum Beispiel bis heute, habe ich ein Kennenlernen mit den neuen Mitarbeitern. Bei vielen Stellen mache ich dann auch noch das zweite Bewerbungsgespräch mit, weil es mir war immer wichtig, dass wir im Kern eben jetzt nicht nur, weil wir wachsen, Menschen einstellen, die gegebenenfalls vom Cultural Fit nicht zu uns passen, sondern immer nur Menschen, die zu uns passen. Und im Notfall wachsen wir halt ein bisschen langsamer. Dann ist es halt so. Aber das hilft uns auf jeden Fall, dass wir, dass die Veränderungen nicht so groß sind. Aber natürlich, wenn du auf Paketanzahl guckst, das ist klar, ist enorm. Wenn du auf unsere Maschinenparks guckst oder wir kriegen gerade eine dritte Produktion, dann ist das Wahnsinn, ja. Das ist verrückt.
Das glaube ich. Da, ein gutes Stichwort, Unternehmenskultur. Finde ich übrigens krass, dass du immer noch, ich glaube bei über 300 Mitarbeitern, ne, immer noch die
400, schon.
400 sogar schon, schau mal, immer noch in die Bewerbungsgespräche gehst. Ja. Das ist krass.
Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de/quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch.
Ich habe mir auf eurer Website eure Unternehmenskultur, eure ja, Leitsätze durchgelesen, ja. Ne, die Werte, die ihr habt. Das fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt, weil ich pick zweimal raus, Vollgas und nie zufrieden.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend, weil du hast auch in einem Interview, was ich von dir gehört habe, hast du gesagt, dass du von dir aus ein sehr kompetitiver Typ bist, dass du auch jedes Kicker- und jedes Tischtennisspiel in der Firma gewinnen willst, vielleicht auch mit deinen 4 Kids jedes Monopoly spielen oder sowas.
Ja.
Ärgere dich
da
nicht.
Da bin ich schon besser geworden, aber in der Firma nicht.
Okay. Das hat mich gefragt, schau mal, Wie hält man den Hunger in so einer Company am Leben? Ja, es sind jetzt 400 Leute, Millionen Euro Umsatz. Du kennst ja vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht mehr jeden einzelnen Mitarbeiter, ja, mit Vornamen. Also ist das nicht schon auch ein Faktor, den du, also wie wirkst du dann in deine Company rein mit diesen Zielen, um Vollgas und nie zufrieden zu sein?
Ich glaube, oder ich bin fest der Überzeugung, dass du das, am Ende sind wir ja noch unternehmerisch geführt. Wir sind von meinem Bruder, mir und meiner Frau sozusagen in der Holding geführt. Und das, was man vorlebt, und ich glaube, diese Energie, die du ins Unternehmen bringen kannst, auch wenn du nicht mehr mit jedem arbeitest, aber wenn du an denen vorbeiläufst oder wenn du mit denen redest oder mit denen im Meeting bist, dass die merken, dass du weiterhin wirklich einfach nur hungrig bist. Und das ist das, was ich auch meine, wenn wir einstellen. Ich habe immer gesagt, solange es meine Firma ist oder unsere Firma ist, will ich Menschen haben, die ähnlich denken wie ich, ähnlich ticken wie ich. Wir fragen das dann auch ab. Wir machen auch so Einstellungstests. Wir sind da sehr data-driven bei den Einstellungen, wo wir einfach nochmal gucken, dass wir um uns herum hungrige Menschen auch haben, die einfach auch, ich weiß, dieser Wert nie zufrieden, der ist auch im Unternehmen hier und da wird der auch, wurde der auch mal diskutiert, weil er natürlich was suggeriert, was erstmal aus einer vielleicht Mitarbeitersicht gar nicht so leicht ist, weil man will ja zufrieden nach Hause gehen. Und das ist ja auch was wir wollen. Wir wollen ja auch zufriedene Mitarbeiter haben. Aber es ist dieses einfach am nächsten Morgen auch nochmal drauf gucken auf das, was man getan hat oder das, was man tun würde und sagen, ja, es geht noch besser, es geht noch eine Spur besser. Und ich glaube, dass wenn man das vorlebt und wenn man auch die Ziele so setzt, die Visionen so setzt und darüber spricht und das verankert, ist es, glaube ich, eine Frage der des Vorlebens und nicht, wie viele Mitarbeiter man hat.
Wie hältst du denn dieses Feuer in dir am Lodern? Ja, also du könntest ja auch jetzt sagen, komm, ich gehe jetzt in Aufsichtsräte, ich übergebe das jetzt an jemand anderen. Oder also wie hältst du es, wie bleibst du, wie hältst du das, den Fuß auf dem Gas und wie bleibst du auch, gehst du nicht in eine Zufriedenheitshaltung?
Ich glaube, ich habe Glück gehabt, weil ich morgens wirklich wie so ein Duracell-Männchen aufwache. Ich stehe morgens auf und ich will gewinnen. Das ist so, ich stehe auf und ich bin intrinsisch motiviert, ich will gewinnen. Ich ruhe nicht in mir. Das ist mit Sicherheit auch ein Problem. Ich habe so eine Vision. Ich denke mir so, okay, das kriegen wir alles hin. Wir sind auf einem guten Wege und es geht immer weiter. Und das sind die Bausteine, die wir noch brauchen. Dann arbeite ich an diesen Bausteinen akribisch. Also ich arbeite auch wirklich akribisch an diesen Bausteinen immer wieder, um auch meinen Hunger dann zu befriedigen. Und dann geht's weiter. Aber ich glaube, das ist doch das Problem von allen Unternehmern, oder? Dass sobald du dem Ziel schon nahe kommst, hast du schon wieder ein neues. Mhm. Also erreicht es sowieso nie. Aber am Ende habe ich Glück, dass ich hungrig bin. Immerhin, immer noch.
Alright. Ich habe noch, was mich total interessiert, ist, einige Hörer unseres Podcasts wissen, ich habe früher für Google gearbeitet und ich weiß noch, als Google Fotos damals ein neues Produkt gelauncht hat, ja, innerhalb von Google Fotos, und das waren Fotobücher.
Fotobücher, ja.
Genau, die weißt du auch noch. So, jetzt, pass auf, jetzt mache ich mal.
Da wurden wir informiert von Google davor.
Ach echt? Ja, die schreiben dann eine E-Mail und sagen.
Die kommen.
Weil ihr seid ja ein riesiger Werbekunde, ne? Also ihr seid ja dann wahrscheinlich ziemlich pisst, oder? Dass sie dann einfach
Die kamen dann zu uns und haben uns informiert über das Feature, was da jetzt käme. Und dann wurden wir zumindest informiert.
Wie hast du reagiert? Hast du da gesagt, was soll das? Wir halbieren jetzt unser Adspend auf Google? Oder wie, was war das für eine Diskussion?
Auch da bin ich so, dass ich sage, schaffen wir schon. Das sind am Ende keine Spezialisten in dem Bereich. Die werden da ein bisschen Markt nochmal abholen. Ich sage ja auch da Naivität. Ich denke mir so, ist mal einfach besser.
Ach krass, weil ich habe mir aufgeschrieben, was ich dich fragen wollte, ist, ob du da eine schlaflose Nacht hattest, weil ich mach mal den Case dafür, ja. Also wenn du jetzt sagst, ihr gebt ja relativ viel Geld aus, ist jetzt mal meine Außenperspektive, dafür, dass Leute nicht zu euren Wettbewerbern gehen, ja, sondern halt zu euch. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Wettbewerber hier in dem CEWE oder Poster XXL oder wer auch immer. Und jetzt gibt's Google Fotos, das heißt, die sind an der Quelle, ja, die haben also, da gehst du sowieso auf deine Fotos und die sagen dir dann, guck mal, wir machen hier ein kleines Fotobuch, deinen Trip nach Amsterdam oder so. Und ja, ich find's krass, dass es offensichtlich ja nicht so richtig funktioniert hat bei Google. Also woran liegt das? Sind das, haben die einfach, ist das einfach nicht der Fokus von denen? Haben die da keine Attention drauf und ihr outperformt die dann? Aber wie, eigentlich sind die Voraussetzungen noch ziemlich gut für Google.
Ja, ich glaube, sie sind gut und wiederum nicht gut. Ich glaube, dass der Markt am Ende dann für sie doch zu klein ist und es ist mühsam. Eins darf man nicht vergessen. Das ist immer noch das, was sie vielleicht nicht so im Kern haben, ist ja eine Herstellung von einem Produkt. Das heißt, sie mussten das ja auch irgendwo herstellen lassen oder müssen das irgendwo drucken, haben dann einen Kunden, der auch tatsächlich ein physisches Produkt hat, mit dem er vielleicht nicht zufrieden ist oder wie auch immer. Und das ist am Ende gar nicht so trivial, da Software zu schreiben. Und dann haben sie das, das haben ja alle eingestellt. Amazon hatte ja auch einen riesen Push damals nach Deutschland, wenn man jetzt Fotobücher, Fotos, hat auch nie irgendwie wirklich eingeschlagen. Auch Apple-Fotos. Apple hat ja früher auch mal Fotobücher noch gemacht. Haben sie auch eingestellt. Ja, haben sie auch eingestellt. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass das so ein Markt ist, der ist von außen mega attraktiv. Aber wenn du da ein bisschen mehr reinguckst, was auch jetzt Fotobuchsoftware angeht und dann auch Herstellung, ist das, brauchst du vielleicht einfach Spezialisten, die es dann doch besser können. Also es ist nicht so, man hat halt dieses physische Produkt am Ende. Das wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt. Und Buch ist immer noch ein Buch, da können die Maschinen so gut sein, wie sie wollen. Du musst das Ding halt binden, du musst es drucken. Mhm. Also es hat Bindezeiten, Klebezeiten.
Ja. So ein bisschen so, wie wenn ich vorm Fernseher sitze und denke und ein Fußballspiel gucke und denke, komm, Trainer, wechsel mich ein. Das, was die können, kann ich auch.
Ja, man könnte schon glauben, dass Google das perfekt hinbekommt, aber haben sie scheinbar nicht. Aber nochmal zu deiner schlaflosen Nacht. Ja klar, ich habe dann schon krass schlaflose Nächte, aber bei mir ist es dann eher nicht aus einer Resignation heraus, sondern wirklich dann aus einem Kampfgedanken raus, aus einem, okay, dann müssen wir die halt auch noch platt machen. Weißt du, so ist es dann. Also es ist dann eher so der Gedanke raus, nicht dieser, also ich gebe da nicht, also ich habe dann deswegen schlaflose Nächte. Wie kriege ich das hin? Wie können wir noch schneller arbeiten? Wie wäre noch besser?
Dann lass mich mit dir über Instagram sprechen. Denn die haben ja, ihr habt ja 2010 angefangen und ich meine, das ist ja, erstmal ist das ja ein unglaublicher Gewinn für euch, was Handykameras mittlerweile machen und was Instagram als Kamera-App, wie sie ja lange sich bezeichnet haben, dann auch gemacht haben damit, ja. Also die Anzahl an Bildern, die gepostet wird, das ist ja erstmal toll für euch, ja, dass da, ja. Und würden die MyPoster machen? Ist das der nächste Gedanke, der du hast? Oder ist das einfach, die machen einfach ihr Ding und die machen ihr Werbegeschäft, die haben gar keinen Bock drauf und ihr freut euch, dass die Leute so viele Bilder knipsen wie noch nie?
Ich glaube, auch da ist der Markt am Ende für die zu klein. Ich glaube, die haben keinen Bock drauf und er ist dann am Ende doch durch die Produktion nicht ganz so einfach, wie man es glaubt. Ich hatte auch so vor 4 oder 5 Jahren habe ich auch gedacht, okay, das könnte ein ganz guter Weg sein, für die da reinzugehen. Und jetzt ist es, glaube ich, durch. Gefühlt. Das glaube ich nicht, dass sie da nochmal reingehen. Für uns ist diese ganze Bilderflut ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Es ist schon so, dass dadurch, dass du so viele hast, tust du natürlich viel schwieriger in der Auswahl. Darf man auch nicht vergessen. Wenn du jetzt, ich habe 4 Kinder, ich war jetzt gerade im Urlaub und dann habe ich die da am Strand stehen und dann machst du Fotos und dann irgendeiner schaut ja nie hin. Ne? Das ist ja so. Das heißt, du machst erstmal 10 und danach mehr kannst du eh nicht machen, weil die dann weglaufen. Und dann musst du die ja nochmal kuratieren. Und ich glaube, dass diese Kuratierung ist das, was auch, wenn wir sagen, was ist eigentlich, wo wir beim Kunden nochmal einen extremen Mehrwert leisten können, können wir natürlich in der Software, die kann besser werden und alles. Aber es ist eigentlich die Vorkuratierung der Bilder. Das heißt, da nochmal rauszufinden, okay, wenn der Alex 10 Bilder gemacht hat, welches ist denn eigentlich sein Lieblingsbild? Also welches ist denn das, was ihm aus einer Wahrscheinlichkeitsrechnung am besten gefällt? Das ist das, wo man auch ran muss. Und nicht nur beim Einzelbild, sondern auch bei Mehrfachprodukten wie ein Fotobuch oder ein Kalender oder was auch immer.
Das ist spannend. Lass uns das nutzen als Absprungbasis für einen Themenbereich, den ich auch total spannend finde. Du hast, ich glaube, wenn ich so höre, wenn ich von außen auf eure Branche schaue, dann ist, glaube ich, dadurch, dass ihr relativ viel Geld für Google ausgeht und für Marketing, ist am Ende ja die Conversion Rate entscheidend. Also der Anteil der Leute, die nicht nur rumgucken, was ihr da macht, sondern tatsächlich auch dann was kaufen.
Ja.
Und jetzt habt ihr in 12+ Jahren wahrscheinlich eine ganze Menge gelernt. Und ich war vorher auf eurer Seite und ich muss sagen, die Seite ist interessant, weil wenn ich auf eurer Website bin, sofort startet ein Video. Ich hatte sogar auch ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out. Ne? Ihr habt gerade eine Rabattaktion, 30% Rabatt bis Sonntag. Ich denke mir, ach guck mal, bald hat wieder jemand Geburtstag, warum mache ich das nicht? Ja, also es ist schon nicht schlecht. Also was hast du denn in diesen 12 Jahren gelernt, wie man so eine Conversion Rate so optimiert?
Ich glaube, FOMO geht schon mal in die richtige Richtung. Es sind zwei Ansätze bei uns. Der eine Ansatz ist definitiv, also wir haben vor dem Hochladen, nach dem Hochladen. Wir sind ja jetzt nicht wie ein Zalando, wo du meistens dann doch nur ein Produkt und deine Größe auswählst, vielleicht noch eine Farbe von dem jeweiligen Produkt. Bei uns ist es so, du hast jetzt die Vorkuratierung erledigt. Das heißt, du weißt, welches Bild du vom Strand nimmst. Das heißt, irgendwie Favoriten auf dem Apple- oder Android-Gerät meistens. Das heißt, wir haben uns sehr stark die Jahre damit beschäftigt, was passiert, wenn du es hochgeladen hast. Und das sind total unterschiedliche Wege, was da passiert. Musst du auch mal durchmachen, dass wenn du jetzt was mit Rahmen nimmst oder ohne Rahmen. Das heißt, da stark an den Kunden gedacht, uns viel da angeschaut, was passiert da, was will er eigentlich haben, hier und da Umfragen gemacht. Und diesen Weg, also wenn du dich committed hast, bei uns was hochzuladen, dann den Teil stark zu Conversion Rate getrieben zu bearbeiten. Und auch das ist viel, viel schwieriger bei uns, als man glaubt, weil wenn du jetzt ein recht komplexes Produkt wie ein Fotobuch, da hast du unterschiedliche Fotobuchtypen, ja, würde ich jetzt mal heute behaupten. Du hast so jemanden wie so eine, ich sage jetzt mal so eine liebe Mami, die macht das ganze Jahr lang das Fotobuch. Die lockt sich immer wieder ein, dann lädt sie ein Bild hoch und dann lädt sie wieder ein Bild hoch. Ja, die liebt es zu machen und dann drückt sie Conversion Rate irgendwann im Dezember. Ist ihr auch relativ egal dann, was es kostet oder wie, weil sie macht es sowieso, weil sie hat ja 100 Stunden da reingeschenkt. Dann hast du diesen Typen, der eigentlich null Bock hat auf dieses, wirklich null Bock, seiner Freundin ein Fotobuch zu machen. Der weiß aber, wenn ich das jetzt verschenke, dann ist die unsagbar dankbar, als wenn ich jetzt so einen blöden Schal kaufe. So, das heißt, der hat einen total anderen Ansatz. Der sagt zu uns, hier sind meine 200 Bilder, das Ding darf 21,99 € kosten und ich brauche es morgen. Ja, das ist sein Ansatz. Und du hast ja, und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze.
Da genderst du übrigens, ne? Da ist es immer der Typ, der das macht. Ne? Ich glaube, da magst du vielleicht gar nicht so falsch liegen.
Ich spreche jetzt von mir.
Ja, klar, natürlich.
Jetzt musst du das aber in einer Software runterbringen. Der eine hat null Interesse an Funktionen. Dann hast du noch so Hobbyfotografen, die haben hohes Interesse, auch nochmal ihr Bild zu bearbeiten, mit Sättigung, mit... Weißt du, also du hast... Und du kannst auch nicht alles eins einladen. Das heißt, wo blendest du aus? Wo blendest du ein? Was tust du? Gehst du in so Spezialmodi rein? Das ist das eine. Namen hochladen und dann vorm Hochladen, klar, am Ende optimieren wir da auch nur aufs Hochladen. Und da mit Sicherheit mit Aktionen, die hier und da mal laufen, auch sehr saisonal getrieben, Geschenke getrieben, also mal Muttertagsaktionen und solche Themen. Also da versuchen wir schon, das, was du auch jetzt da bemerkt hast, als du drauf warst, Marke zu machen durch Filme, auch Qualitätsfilme und dann aber auch dir zu sagen, pass auf, die Aktion geht jetzt auch nicht mehr so lange, also entscheide dich.
Mhm. Ja, bei mir hat's funktioniert. Jetzt lass uns noch den Blick nach vorne richten, ja? Mhm. Ich habe auch gelesen, dass du vorhast, den Umsatz in den nächsten, ich glaube, es war in den nächsten 10 Jahren, zu verdoppeln auf 200 Millionen Euro. Wie gelingt das? Ist das dann eine geografische Expansion? Ich glaube nicht, dass ihr jetzt anfangt, Teddybären zu bedrucken. Das scheint nicht euer Fokus zu sein, nee, also in angrenzende Bereiche zu gehen. Ist das der amerikanische Markt? Sind das neue Companies wie Kartenliebe, die er ja auch gründet und einen anderen Anlass sozusagen abgreift?
Also wir hoffen, dass wir auf die 200 schon vorher kommen. Wir haben jetzt mal so Prognosen gemacht, das sollte ganz gut kommen. Sollten wir hinkriegen, die Tage. Unterschiedlich. Ich habe mal 2017 beschlossen, dass ich gerne eine Firmengruppe hätte. Das heißt, ich habe dann für mich selber gemerkt, dass es mir ganz, lag rein an mir, dass ich sage, wenn ich verschiedenste GmbHs habe, die ein bisschen kleiner sind und die einfach in sich perfekt laufen, war das für mich der schönere Gedanke, als wenn ich eine ganz große Company habe.
Also habe ich das einfach genau so gebaut auch. Habe dann eben die Produktion eine eigene GmbH draus gemacht, eben die Printhouse GmbH, die MyPoster eine eigene GmbH. Dann haben wir eben genau die Kartenliebe gegründet. 2018 live gegangen sind wir 2020. Dann haben wir zwei Unternehmen zugekauft, eins in Frankreich, Artful Limited, eins in Berlin, Unique, was wir umbauen. Und hab da haben wir ganz tolle, wunderbare Geschäftsführer drin. Und natürlich ist das nochmal was anderes, wenn du, das sind jetzt fünf GmbHs, die unter der Holding sitzen, hängen. Und wenn du so in kleinere intrinsische Units hast mit absolut Top-Geschäftsführern, dann kannst du dir auch nochmal andere Wachstumsziele vornehmen. Das ist zumindest das, wie ich es im Moment betrachte. Und dadurch sind wir natürlich auch sehr spezialisiert in den verschiedenen Branchen und können da extrem gut und schnell wachsen. Wir haben dann auch 2017, 18 gesagt, dass wir so ein Backend schreiben, also ein Personalisierungs-Backend. Das haben wir dann noch angefangen zu schreiben und zu forcieren. Und da hängen jetzt sozusagen alle GmbHs drunter, also drauf sozusagen. Die teilen sich dieses Backend und wir schieben vor. Und die Konfiguratoren, muss ich dir vorstellen, die hängen auch am Backend, sind aber alles teambar. Das heißt, wenn wir Konfiguratoren entwickeln, können alle Firmen die auch benutzen, die auf diesem Backend sitzen. Und die Frontends sind klar, die sind komplett eingeschrieben von den jeweiligen Marken. Aber so, und dann sind wir ja noch klein in unseren Märkten, Alex. Da ist auf jeden Fall noch anständig was. Also das ist das schaffen wir auf jeden Fall.
Ja.
Früher, hoffe ich.
Stark. Ja. Stark. Ich habe, vielleicht ist das die Überleitung zu, natürlich will ich nicht mit dir über Geschäftsideen reden. Insbesondere, weil ich auf eurer Website gelesen habe, das steht unter über uns und dann unter deinem Namen steht, wenn René neben MyPoster noch freie Zeit bleibt, denkt René am liebsten über neue Geschäftsmodelle nach. Das ist natürlich der perfekte Auftakt und du bist damit der perfekte Interviewgast hier für Digital Optimisten. Und vielleicht spare ich mir meine Frage auch auf, denn ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, eine Idee, vielleicht will ich die auch mal pitchen. Vielleicht könnte das, da würde mich auf jeden Fall deine Gedanken interessieren. Aber du bist der Gast, deshalb
muss ich anfangen.
Musst du natürlich anfangen. Hast du die Ehre anzufangen? Ich weiß, du hast ein oder sogar zwei Ideen dabei. Welche Idee hast du denn so auf deinem Scratchpad, in deinem Evernote oder auf deinem, weiß ich nicht, College-Blog, die du machen würdest, wenn du nicht so busy und auch so erfolgreich mit MyPoster wärst?
Ich habe eine. Das musst du dann beurteilen, ob die oder irgendein Hörer, ob die in irgendeiner Weise gut oder nicht gut ist. Ich schlafe unfassbar schlecht, leider. Ja, ich bin so ein Typ, der nicht gut schläft, weil ich immer wach liege und eben tatsächlich nachdenke und mache und tue. Ich irgendwie nicht zur Ruhe komme, leider. Und ein guter Freund von mir hat mir mal so ein YouTube-Video empfohlen von TED. Kennst du TED? Diese
TED Talks, ne? Diese Präsentation,
TED-Talks, genau. Und da gibt es so ein YouTube-Video, kann ich jedem nur empfehlen. Das heißt Sleep is Your Superpower. Und es ist von und Matt Walker ist der Journalist, der spricht. Und das ist ein Neurowissenschaftler aus Berkeley. Ein Mega-Video. Jeder, der das schaut, will danach schlafen. Also wirklich empfehlenswert. Und da sagt er was, das hat er vor ein paar Jahren mir schon angeschaut, vor 2-3 Jahren. Und dann sagt er, dass du im Alter, ich kann es natürlich nicht jetzt genau nachgeben, aber in meinem Verständnis sagt er, dass du schläfst im Alter schlechter, weil gewisse Signale nicht mehr an deinen im Kopf weitergegeben werden. Deswegen schläfst du schlecht. Jetzt habe ich mir überlegt, es wäre ja eigentlich ganz geil, wenn du jetzt, wenn du was bauen würdest, ich stelle mir jetzt vor, wie so ein Netz, das ziehe ich einfach über meinen Schädel. Da sind so kleine Impulsgeber drauf und ich plugge in das USB, plugge ich in mein iPhone rein und dann fängt das an, mir diese Signale zu geben und ich kann wieder perfekt schlafen. Das habe ich gedacht, wieso gibt's das nicht?
Das ist René, ich bin total, wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ich lese gerade das Buch von dem. Ich glaube, das ist der Matt Walker. Wirklich? Ich glaube, es heißt Why We Sleep. Ja, und
ja,
ich glaube,
der hat ein Buch, das, ja.
Genau, das lest ihr das mal durch, weil ich lese das und das hat dann, vielleicht ist das so ähnlich wie so, was ist das Gegenteil dann von FOMO, wie auf eurer Website? Dann denke ich so, mein Gott, was mache ich eigentlich, dass ich abends noch in mein iPad gucke oder dass ich irgendwie nicht 8 Stunden schlafe? Was tue ich meinem Körper an? Weil danach denkst du, werden dann irgendwie Atombomben in deinem Kopf gezündet, ja, die du irgendwie nicht mehr zurückbekommst. Und es ist in der Tat eine, also als ich das gelesen habe, ich hatte da auch so viele Ideen damit, ja, weil also, ja. Wie soll ich das sagen, also es gibt ja immer wieder auch so Trends, ja, gerade ist ja das ganze Thema Longevity, wie ich eigentlich lang lebe, ja, das totale hippe Thema unter so den Tech.
Jede Uhr sagt dir dein biologisches Alter und so.
Genau, richtig, ja, also du bist ja, also ganz Apple geht ja in die Richtung, Apple Watch und Glucose ist jetzt das neue Ding und Cold Plunges, kalte Duschen und alles, ja, das ist ja wirklich das totale Hype-Thema. Und das Thema, als ich das Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass man jetzt seine Glucose-Level misst, aber wenn ich dieses Buch lese, müsste ich eigentlich viel mehr meinen Schlaf eigentlich fördern, ja. Und das ist eigentlich eine total interessante Idee. Also ich stelle mir so ein Netz vor, wie man das so bei so Schlafforschung hat, ja, oder ja, so Motion Capturing. Und dann kriegst du dann so ein paar Signale in dein Hirn rein, dass du dann irgendwie die Zeit nutzt, um die 8 Stunden, die du dann schläfst, irgendwie dann auch bestmöglich zu nutzen. Ich glaube, das ist eine typische Idee, die man so wunderbar, so super high-magic, weil wie so ein Apple VR-Headset eigentlich launchen kann, ne? Weißt du, für so die Top 1%. Und dann irgendwann wird das wie so ein Sportwagen immer günstiger und dann kannst du es auch für andere machen.
Kannst du es auch auf Temu bestellen, oder?
Genau, irgendwann kommt es für 2 Euro. Das ist eine interessante Idee. Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Gibt es sowas in der Art? Also gibt es da irgendwie,
ich habe nichts Watches gefunden. Ne? Ich habe natürlich dann direkt mich rumgegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Aber ich bin total bei dir. Also ich kann wirklich nur jedem dieses Video empfehlen. Das ist der Wahnsinn.
Wir verlinken das hier im Shownotes.
Und ich habe mir dann auch gedacht, es gibt so wenig für Schlaf. Warum gibt es so wenig für Schlaf? Es gibt irgendwie so ein paar Tabletten, die kannst du nicht nehmen. Da geht es dann am nächsten Tag, wie wenn ein LKW über dich gefahren wäre. Ja. Und dann gibt es ein paar aus dem DM, kannst du auch irgendwie im Garten Kräuter essen. Also ne, da gibt es nichts irgendwie, was da so wirklich hilft. Mhm. Sonst habe ich nichts gefunden.
Vielleicht eine kleine Tangente ja, zu unserem Gespräch, aber vielleicht ist es ein witziger Gedanke. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal überlegt, was würde ich eigentlich machen, wenn ich Apple CEO wäre? Und damals habe ich mir gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass Apple noch nicht gesagt hat, das Wohnzimmer gehört uns. Ja, also wir machen jetzt den Apple TV. Wir machen irgendwie, wir haben ja also den richtigen Fernseher, nicht Apple TV, ne? Dieses kleine Dongle-Ding, wo man dann Sachen streamen kann. Wir machen irgendwie, also alles, was im Wohnzimmer steht und im Haus steht, dann, das soll Apple sein. So ein Apple-Haus, ne? Apple, kannst du auch dann irgendwie so ein Security-System von Apple machen oder sowas. Alles. Und irgendwann habe ich dann aber gedacht, okay, warte mal, vielleicht ist es gar nicht das Play für Apple. Vielleicht ist das Play einfach, komplett auf diesen Health- und Fitness-Trend zu gehen. Ja, Apple Watch und Apple, das sind ja diese Use Cases von der Apple Watch. Und vielleicht ist das dann, sagen wir es mal so, für Unternehmer der natürliche Exit-Kanal, dann irgendwann so ein Netz dann an Apple zu verkaufen. Wenn, also so ein
ja.
Oder es macht Apple vorher. Das kann natürlich auch sein.
Und ich glaube, du würdest Unmenge verkaufen. Wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, könnten es auf jeden Fall einige gebrauchen.
Ja. Cool.
Und wenn
ja, sag
du dieses,
mal.
Wirklich, wenn du das Buch liest oder Video, dann denkst du dir, wirklich, ich habe dann auch gedacht, das ist krass, wie wenig ich mich mit dem Schlaf beschäftige tatsächlich. Also ich nehme das dann einfach hin, dass ich mal weniger schlafe oder mal mehr schlafe, aber wenn du mal die Auswirkungen siehst, dann.
Aber hast du was geändert? Also schläfst du, wir haben eben über schlaflose Nächte aus Versehen zufälligerweise geredet. Also schläfst du wie ein Stein oder machst du dann auch, ich meine, es gibt blaues Licht vermeiden oder kein Alkohol mehr, keine Schokolade, kein Wasser mehr. Machst du sowas?
Blaues Licht vermeiden, ja, das mache ich. Also ich stelle mein Handy auf diesen anderen Modus immerhin schon mal oder automatisch ab 9 oder so. Und ich seit ungefähr, jetzt habe ich es wieder, also ich, das sind ja immer so Wellen, ne? Das ist ja wie, wenn man sich was vornimmt, man schafft ja den Schweinehund nicht immer. Mhm. Also bei mir hilft es tatsächlich, wenn ich lese, wenn ich einfach nur die Stunde davor nicht in mein Handy gucke, nicht sozusagen diese Triggerpunkte kriege von Instagram oder was auch immer und einfach was lese, das hilft bei mir. Ja. Aber das ist für mich keine Garantie. Ich habe dann auch wieder Phasen, wo ich überhaupt nicht schlafe. Also das ist, meine Frau sagt immer, das ist auch Placebo, von daher.
Ja, du hast 4 Kinder, ich habe 2 Kinder. Meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner als deine, glaube ich. Also ich bin sowieso immer um 5.45 Uhr oder um 5.30 Uhr hüpfen die mir auf den Kopf rum. Deshalb, ich kriege manchmal nur schwer 8 Stunden Schlaf. Schau mal, dann lass mich doch mal überleiten zu einer Idee, die ich hatte. Und die ist wahrscheinlich ziemlich unausgegoren, aber ich sag dir mal, wie ich drüber nachgedacht habe. Ich habe mir gedacht, was mich echt interessiert hat, ist der Gedanke, jetzt habe ich den René im Podcast, jetzt kann ich den eine Stunde lang Fragen stellen Und was ist dieses Jahr in 2023 passiert, was es vorher nicht gab? Das Thema künstliche Intelligenz, unter anderem auch Generative AI. Ja, das heißt Bilder oder Texte, die es gar nicht gibt, die gibt es jetzt plötzlich. Ja, weil du einer Maschine einfach sagst, toll, irgendwie, ich würde gerne, weiß ich nicht, einen Hund beim Kartenspielen in Paris unterm Eiffelturm sehen oder so. Und dann macht er dir das Bild. Und dann habe ich erst gedacht, also erstmal muss ich dir gleich die Frage stellen, wie denkst du über das Thema Generative AI nach? Ja, ist das vielleicht die nächste logische Evolution von Ölbildern aus dem 18. Jahrhundert hin zu Bildern jetzt, auch vielleicht die Bilder in der Zukunft? Ja, das musst du mir gleich verraten. Aber, und ich habe darüber nachgedacht, ist es nicht eine Geschäftsidee zu sagen, ein bisschen wie MyPoster, nur wir sagen, wir drucken Geschichten. Ja, vielleicht für Kinder oder vielleicht auch für andere Gruppen, vielleicht für Senioren oder sowas, ja, um ein Generative mit Generative AI Geschichten, völlig gecustomized Geschichten zu schreiben und die dann zu produzieren und an Menschen zu verschenken. Ja, die können personalisiert sein, die können vielleicht Anekdoten von, sagen wir mal, von Senioren zum Beispiel, ja, von, sagen wir mal, von Menschen, die da was erlebt haben, Enkel oder Erlebnisse oder besonders wichtige Ereignisse des Lebens. Und damit stellst du vielleicht zusammen mit Fotos, die du nutzt, ja, und dann vielleicht auch dann Bilder machst, wie sie hätten sein können, erstellst du noch personalisiertere Erlebnisse, das heißt für Kinder, bei Kinderbüchern kann ich es mir vorstellen, da gibt es sowas auch schon in der Art, aber vielleicht auch für ältere Menschen, um ja so eine Art AI auf das Thema Story, Texte und Bilder loszulassen. Mhm. Ist das ein, also da würde mich natürlich total interessieren, wie denkt ihr über Gen AI nach und ist das vielleicht was ihr auch darüber nachdenkt? Oder ist es Quatsch?
Also zu deiner ersten Frage, ich glaube, es ist heute teilweise ja nicht mehr unterscheidbar, ob es AI gemacht hat oder Menschen gemacht haben oder sozusagen eine Person gemacht hat. Wir bauen ja wir haben ja noch ein Unternehmen aus Berlin gekauft, Unique, vor 2 Jahren. Und da bauen wir noch gerade so einen Marktplatz. Das geht jetzt im Januar live. Hoffentlich, toi, toi, toi. Aber Januar schaffen wir, Januar, Februar. Nee, Januar. Da wollen wir sozusagen eine Self-Publishing-Creator-Community bauen. Plattform, wo du sozusagen alles publishen kannst und eben vor allem natürlich auch Bilder. Und ich glaube, dass, wenn du mich fragst, wird da wahnsinnig viel Bilder sein, die AI-generiert sind. Mhm. Weil die sind ja, ich sag mal, diese Text-to-Image-Dinger, die sind ja meistens wirklich jetzt nicht gut. Aber wenn du gute Prompt eingibst, dann kommt ja da schon was ganz Gutes raus. Und wenn du sozusagen auch, glaube ich, als Kreativer oder Künstler so ein Misch machst, sozusagen, also du benutzt Midjourney und hast dann noch eigene Photoshop-Skills, dann kommen da schon geile Sachen raus. Und ich glaube, das wirst du nicht mehr unterscheiden können. Ich glaube, das wird auch keine, ich finde jetzt auch nicht, dass, ist natürlich ein Unterschied, ob du es selber gemacht hast oder AI gemacht hat, aber am Ende musst du ja trotzdem kreativen Input geben, damit was Anständiges rauskommt. Mhm. Also von daher ist das gar nicht zu vermeiden, dass sich das vermischen wird. Und ich glaube, dass viele Bilder auf gar keinen Fall mehr geschossen werden, wenn wir bei uns reingucken. Also wenn wir mal gucken, was bei uns auch durch die Produktion läuft, von Fotostudios oder Fotografen, da würde ich da drauf gucken und würde sagen, okay, nächstes Jahr laufen die gleichen Bilder zum Glück bei uns durch, aber die werden nicht mehr fotografiert sein, weil es einfach nicht mehr nötig ist. Von daher ist das so ein, das wird so sein, ja, das ist auf jeden Fall die nächste, das ist, ob es jetzt die nächste Ölbildstufe ist, aber es ist auf jeden Fall die nächste Evolution von Bildern, ja.
Ihr löst das dann,
ja.
Also ganz interessant, wie ihr über das Thema nachdenkt. Das heißt, ihr crowdsourced das sozusagen. Ihr baut einen Marktplatz, um Leuten zu sagen, schaut mal, hier könnt ihr drucken, was ihr wollt. Ja, hier kann man verkaufen und kaufen. Ja. Und um sozusagen die Kreativität, dann das unternehmerische Kreativität dann der Leute dann noch. So habe ich das jetzt verstanden, wie ihr was hier in der Klinik aufbauen wollt, ja?
Ja. So wollen wir das tun. Wir wollen am Ende wie so eine große Self-Publishing-Plattform, wo wir Produkte vorgeben, weil wir immer der Fulfiller sein werden. Aber du wirst sozusagen als Creator dich anmelden, kannst deinen eigenen Shop bauen, kannst dann aus diesen Produkten wählen, gehst dann in wie so eine Art ja, ist am Ende wie eine Art Photoshop von uns geschrieben. Da kannst du alles tun, alles machen als Creator. Dann speicherst du es ab und kannst es in deinem Shop publishen. Und dann wird das gepublished auf dem jeweiligen, ich sag jetzt mal, wenn es ein T-Shirt ist, ein T-Shirt, eine Bettwäsche, Bettwäsche. Aber wenn es, es wird, werden auch Bücher geben, es wird Kalender geben, es wird Karten geben. Es wird sozusagen alles geben. Und dann bist du wie so eine große Self-Publishing-Plattform und kannst sozusagen Geld verdienen. Und wir sorgen fürs Fulfillment, teilweise mit unserer eigenen Firma Printhouse. Aber wir haben da auch andere Hersteller angedockt. Aber so denken wir drüber nach und uns ist total klar, dass 50% des Contents wird nicht mehr von Hand gemacht sein.
Wahnsinn. Das ist ja, wirklich eine, die überrascht mich jetzt, die Zahl. Also, das ist so, dass du glaubst, dass so viel nicht mehr fotografiert wird. Ich meine, jetzt ist ja auch schon vieles fake mit Photoshop und so weiter, ja, aber dass so viel dann direkt vom Computer entsteht, das,
also wir, krass. Wenn ich mal gucke bei uns, was wir für Kampagnenbilder brauchen, egal jetzt in welcher Firma, und was wir früher tatsächlich fotografiert haben und was wir heute aus Midjourney rauskriegen, dann würde ich, muss ich leider sagen, dass das früher nicht wirklich besser war als heute. Und heute hat man halt noch den Vorteil, dass im Notfall man es nochmal, du hast es ja nochmal ein Fotostudio oder ein Fotoshoot, geht ja 1-2 Tage und dann ist es abgebaut und dann ist es vorbei, der Moment, ne? Wenn du es nicht fotografiert hast, hast du es nicht. Und hier hast du natürlich die Gelegenheit, immer wieder zu generieren, immer wieder Sachen. Und du kannst ja auf einmal aus einer, wenn du jetzt aus so einer Kampagnenidee denkst, wie wir das teilweise tun, wenn wir jetzt Muttertag haben oder Weihnachten oder so, haben wir ja viel Kampagnenstrukturen gedacht, denken wir viel bei der MyPoster, dann kannst du ja auf einmal auch Ansätze, die du dir früher nicht leisten konntest. Früher konnte sich, ich sag jetzt mal, der Mercedes-Flügeltourer am Strand von Pebble Beach, den hast du halt da hingeflogen. Aber ich glaube, das Foto war auch deswegen so unglaublich geil, weil das Budget dafür so hoch sein musste. Das ist ja jetzt auf einmal weg. Das ist ja schon extrem disrupting aus der Sicht her. Du hast jetzt, kann jede Marke, ich sag jetzt mal, kannst du auch deinen Bobby-Car realistisch an den gleichen Ort stellen, mit dem gleichen Schatten. Du kannst ja sogar mit Journey sagen, benutzt bitte, mach das Bild so, wie wenn es der Starfotograf gemacht hätte. Mhm. Also du kannst ja genau darauf, genau mit der Kamera, mit der Canon, mit der Einstellung, mit dem Filter und dem. Und das ist natürlich schon, von daher, ja, würde ich sagen, nächstes Jahr sind es 50%.
Mhm. Wahnsinn.
Das jetzt ist nicht Familienbilder, ne? Deine Familie muss immer fotografieren, aber ja, das andere.
Ja. Das heißt, dass, also wenn ich dich so höre, dann seht ihr das ganze Gen AI, Midjourney, DALL-E eher so als gigantische Chance für euer Business, nämlich diese Bilder in die reale Welt zu holen. Ja, das ist eure Chance.
Ja, wir haben da lange drüber nachgedacht, oder nicht nur drüber nachgedacht, sondern auch wie so ein Sounding Board draufgehauen, wo wir disrupted werden können. Logischerweise. Also wo könnte das passieren jetzt in unserem Geschäftsmodell? Und haben zum Glück, toi, 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 erstmal haben wir nur Opportunities für uns gesehen. Mhm. Sowohl auf der Creator-Seite, die ist natürlich riesig, die ist unfassbar groß, und auch auf der Kreativseite, wo wir sagen, okay, wir können nochmal eine andere Level an Kreativität erreichen.
Ja, weil ihr halt diese Maschinen habt, ne? Weil ihr halt dieses Fulfillment-Qualität habt. Jetzt habe ich irgendwo, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir das die Frage stelle, weil ich habe nämlich unter einem YouTube-Video habe ich einen Kommentar gesehen. Ja, da warst du, glaube ich, bei Kassenzone, da gab es einen Kommentar unter dem YouTube-Video. Und der hat geschrieben, in 10 Jahren ist alles 100% digital. Du brauchst kein gedrucktes Poster mehr. Ich tue mir einfach mein VR-AR-Headset, schnalle ich mir auf die Nase und habe dann was auch immer dann da, ja? Also diese Keynote von Apple. Ich muss dir persönlich sagen, also ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass ich jeder läuft mit so einer Kamera, mit so einem VR-Headset durch die Gegend läuft den ganzen Tag. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal, mir wird schwindelig. Aber war das, wenn du jetzt gesagt hast, ihr habt so eine Session gemacht, ja, und dann habt ihr vielleicht die Apple Keynote noch gesehen, die ja schon auch zum Teil beeindruckend war. Mhm. Ist das was, wo ihr schon sagt, okay, vielleicht hängt dann tatsächlich ein Bild weniger an der Wand und man macht dann irgendwie so, weiß ich nicht, so ein VR-Ding oder spielt das keine Rolle?
Ist es nee, zu, auch da zu haben wir gedacht, zum einen haben wir eine krasse Chance, ne, weil wenn wir das hinkriegen, wir haben ja jetzt auch schon in der App, kannst du auch schon dein Bild sozusagen an deine Wände projizieren. kannst du natürlich jetzt, wenn du so eine VR-Brille anhast und du überlegst dir so, was du eigentlich für so eine aus Software-Sicht da bauen kannst, so dass der Kunde jetzt nochmal das besser in seinem Raum sitzt, natürlich schon genial. Das heißt auch da eigentlich Opportunitäten. Und dann sage ich jetzt mal auch da wieder extrem naiv, wenn du diese Brille abnimmst, willst du ja trotzdem in einer schönen Umgebung sein. Also es ist ja nicht so, als sagst du jetzt, okay, in dieser digitalen Welt, da muss es richtig schön sein. Aber sobald ich es jetzt runtermache, sehe ich nur noch Schimmel an der Wand. Und dann darf man nicht vergessen, was, dass wir ja immer, oder nicht immer, aber doch sehr oft ein hochemotionales Produkt haben. Mhm. Das es gab ja mal diesen digitalen Bilderrahmen, weißt du noch?
Ja, klar.
Der Mediamarkt mal auch wie so eine auch durchs Dorf getrieben. Das war dann irgendwie zwei Weihnachtsgeschäfte danach. Mhm. Fernseher das bestverkauft, das ist auch völlig absurd, aber und das ging ja auch wieder vorbei. Ja, ich glaube, dass der, jetzt sage ich nicht, dass das vorbeigeht, das auf gar keinen Fall. Ich sage nur, dass ich glaube, dass dieser Moment, den unsere Kunden haben, wenn sie das verschenken, das ist ja eine gewisse, ich sag mal, es ist ja fast schon wie so eine Selbstbefriedigung, weil du weißt, dass die andere Person sich extrem freuen wird. Das ist ja fast, ich sage jetzt mal knallhart, das ist ein egoistisches Geschenk. Mhm. Das ist, weil du so emotional geladen bist und dich freust, dass die andere Person das jetzt auch macht und die weiß. Und du weißt eigentlich, dass es das schönste Geschenk ist, was du ihr machen kannst, weil es sozusagen, da ist sie drauf oder ihre Enkel drauf oder es ist der Moment, wo ihr auf dem Berg wart oder es ist der Moment, wo sie geheiratet, I don't know what. Aber es sind ja immer diese emotionalen Momente. Und deswegen glaube ich, dass unser Produkt, dadurch, dass es so verknüpft ist mit einer Emotionalität, hoffentlich das überleben wird. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen heute anguckt, dann scheint das so zu sein, dass es eher mehr wird als weniger.
Ja. Es gab einen Moment in dieser Apple Keynote, wo die das Vision Pro, heißt es ja, glaube ich, ne, das Headset, das VR-Headset vorgestellt haben. Da hat ein Vater mit seinen zwei Kindern gespielt und er hatte eine Brille auf, ja, diese Vision Pro. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, also das ist ja das hat mich so abgeturnt, weil es ist ja, wir sind ja Menschen immer noch, ja. Also wir sind ja, wir wollen ja nicht mit einer, nur um jetzt das beste 3D-Bild von unseren Kindern zu machen, laufe ich mit so einer Skibrille da rum und die sehen meine Augen nie. Und das finde ich, da kann ich dich sehr gut nachvollziehen. Am Ende sind wir Menschen emotionale Tiere, ja, die leben nicht von irgendwie Rationalität und kühler Technik, sondern es sind die zwischenmenschlichen Verbindungen. Und das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, in seiner digitalen Welt werden die Leute dann halt ihre Richter und alles sozusagen an den Wänden hängen haben, was immer sie halt schön finden. Aber wenn sie ausziehen, glaube ich, dann werden da trotzdem wieder normale Bilder hängen.
Ja.
Die Hoffnung.
Meine Hoffnung. Wir sind bei Digital Optimisten, von daher bleibt uns das die Position immer. Und jetzt kann ich natürlich nicht gehen lassen, du hast eine zweite Idee angeteasert, die musst du mir natürlich auch noch verraten.
Ja, die, weißt du aber nicht, ob die...
Die ist zu gut, René.
Nee, die ist überhaupt nicht zu gut. Die ist total bescheuert eigentlich. Und ich verstehe auch nicht, wieso das nicht ist. Und ich glaube, es gibt eine Firma, die wird es auch lösen. Wo ich früher im Auto war, habe ich natürlich immer Kassetten gehört. Ich habe auch zwei Brüder und wir hatten so ein Riesending und da waren diese ganzen Kassetten drin, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und so. Und es nervt mich tierisch, dass das heute nicht mehr geht. Ich habe auch noch drei kleine Jungs. Und die sitzen dann hinten im Auto und ich wünschte mir, ich hätte so einen Kassettenplayer und die könnte einfach so, ich könnte denen wieder diese Kassetten geben, weil die streiten sich natürlich die ganze Zeit, ja, und ich denke mir so, wieso macht Tonys nicht einfach so ein kleines tragbares Gerät, dass du einfach nur diese Figur da reinlegst und dann mache ich meine Kopfhörer da rein und auch nicht mit Bluetooth, sondern mit so einem Kabel und dann ist Ruhe. Also, dass du nichts mehr hast als also ich, weißt du noch, ich hatte diesen Walkman von Sony früher und ich habe dann, wenn ich in Urlaub gefahren bin, hatte ich diese ganzen Kassetten und dann haben die reingemacht, dann habe ich die reingemacht und dann konnte ich es hören. Und das nervt mich tierisch, weil ich muss das jetzt, Spotify kann ich dann nicht offline abspielen und ich will ja in meinem, die Kinder und so haben natürlich keine iPhones oder irgendwie welche Geräte, weil die noch zu klein sind. Und ich finde keine Lösung, dass die drei unterschiedliche Benjamin Blümchen Episoden abhören können, nebeneinander sitzen mit einem Headset auf.
Also du meinst, das ist ja interessant. Das heißt, mein erster Gedanke war natürlich, das gibt's doch mit Tonys, aber du meinst halt gerade nicht, dass jeder so eine Tony-Box vor sich hat,
sondern ja, holst du nicht eine Toni-Box mit in dein Auto, oder? Du hast doch nicht, also.
Ja, bei meinen Eltern, also wir nehmen eine Toni-Box auch mit rein. Wir haben sogar dieses Headset. Aber was, wo du recht hast, ist, das ist natürlich recht klobig, ja, recht groß. Und ich hatte jetzt, natürlich auch gar nicht so billig. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, wie so eine Art Low-Tech-Produkt.
Ja, total Low-Tech.
Ja, wo man einfach Kassetten wechseln kann und dann kann auch von wem auch immer sein. Und dann haben alle drei ein Headset, meinetwegen günstiges Headset drauf und können dann ihre Geschichten unabhängig von der, von der Toni-Box hören, wo er vielleicht nur eine von hat.
Und es ist wirklich total trivial. Aber wenn du, wie wir, drei Kinder haben und du willst nicht, dass die alle ein Telefon haben, digitales Gerät, hast du im Moment keine Lösung. Und bei uns ist es, ja, du kannst dann natürlich im Auto hinten eine Folge abspielen, aber dann drehst du als Eltern ja irgendwann auch völlig durch. Und es ist dann auch nur eine Folge und der eine ist halt älter als der andere, der will halt keine Minute, sondern TKKG oder was weiß ich was. Ja, also es ist echt, ja.
Das ist ja interessant. Also das, ich finde die Idee, ich denke gerade drüber nach, aber ich habe einen 3- und einen 1-jährigen Sohn, ein Low-Tech-Produkt, wo es auch nicht schlimm ist, dass es mal kaputt geht oder sowas, ja, sondern wo du einfach einen, eigentlich die Walkman-Experience, kann man die Walkman-Marke kaufen? Die ist doch mega viel wert.
Habe ich schon geschaut, kannst du nicht.
Kannst du nicht? Hat Sony...
Hast du schon?
Ja. Oh, schau mal. Warum kann man die nicht kaufen? Ja, ist die zu wertvoll?
Doch, und der ging ja öfter kaputt und weißt du, dann hast du doch... War doch immer so eine Klappe, da hast die Kassette reingemacht und dann so eine Klappe.
Ja, klar.
Und ab und zu ist diese Klappe abgerissen. Aber es war ja total egal. Ja. Das lief ja auch ohne Klappe. Du musstest ja nur diese blöde Kassette und dann hast du mit Bleistift mal wieder diese Magnetstreifen aufgerollt,
pusten,
hast
es reingemacht. Wenn's nicht ging.
Hast gehört oder pusten. Aber was? Es war Low-Tech, aber es hat funktioniert. Du konntest auch die Kassetten in die durch die Gegend schmeißen. Also es war, das wünsche ich mir.
Ganz ehrlich, also als ich die Idee zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, okay, weiß nicht, so recht, aber. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich da vielleicht auch für Leute, ich weiß nicht, ob das auch für ältere Zielgruppen auch interessant ist, ja, dass man dann halt nicht irgendwie das iPhone hat, wo man dann Spotify runterlädt, einen Account macht, 19 Euro zahlt, sondern einfach ein einfaches, ohne Bildschirm, ein einfaches Produkt. Vielleicht gibt es da echt eine Nische für.
Ja.
Finde ich gar nicht so schlecht, René. Das sind doch zwei tolle Geschäftsideen. Einmal das Netz, das wie soll ich das nennen, der Helm.
Würde mich an beiden beteiligen übrigens, wer immer.
Schau mal, da nehmen wir dich beim Wort. Wir haben die Community von Digital Optimisten, wir kriegen wirklich sehr viel E-Mails von Leuten, die wirklich Ideen klauen. Wir haben auch eine Datenbank auf digitaloptimisten.de. Wenn das so ist, ich leite dir jede Anfrage weiter, die da kommt.
Sehr gerne.
René, hey, das war ein tolles Gespräch. Wahnsinnig spannend. Also Hut ab für deine Entwicklung, die Entscheidung, die du getroffen hast. Ich glaube, wir haben nur einen Glimpse von dem bekommen, ja, was in den letzten 12+ Jahren eigentlich dein Leben war. Wir haben über vieles gar nicht gesprochen. Natürlich auch die Konstellation in der Familie, wie er das gründet, ja, mit Frau und Bruder, finde ich auch total spannend. Noch viel, viel mehr. Aber dafür muss es heute mal, we have to call it a day. Von daher vielen Dank, René, dass du da warst und bis bald.
Gerne, vielen Dank dir. Vielen Dank, bis bald. Ciao.
Alright, hier ist wieder Alex und das war das Interview mit René. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann findest du auf digitaloptimisten.de noch viel mehr Geschäftsideen und einen kostenlosen Newsletter. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Nächste Folge kommt nächsten Montag. Bis dann und bleib optimistisch.